1855 hat sich dann etwas, die Solidarität der Bischöfe Schwarzenberg und Rauscher, die ja damals für die Monarchie repräsentativ waren, gelockert. Die beiden Herren haben verschiedene theologische Auffassungen gehabt, verschiedene politische Ansichten, und in diesen Auffassungen scheint mir Kolumbus in der Mitte gestanden zu sein. Kardinal Rauscher war mehr für die Exkommunikationen. Es ist also der Günther exkommuniziert worden, es sind die Schriften des Hofpredigers Johann Emanuel Veit auf den Index gekommen. Und so gewisse Bemerkungen, dass der Kolumbus nicht ganz damit einverstanden war, dürften dorthin eher ihn zum Kardinal Schwarzenberg geführt haben. Andererseits ist die Atmosphäre zwischen 1860 und 1870 in Österreich wahnsinnig gespannt. Ich wiederhole mich nur, wenn ich also von der Schlacht von Königgrätz rede, von der Ankündigung des Garnischen Konzils, von den Gesetzen zur Liberalisierung von 1867. Und hier bricht nun etwas ein, dass diese Männer, die zu Beginn ihres Lebens mit dem Josephinismus gekämpft haben, dass diese Männer sehr trifft. Nämlich der Liberalismus, dieser Hauch von Ungläubigkeit, dieses Leugnen jeglicher Religion, sodass Kardinal Rauscher dann 1869 als Bilanz dieser Priestergeneration schreibt, nicht mehr, es steht uns nicht mehr die Häresie, die ihre Kraft dem Glauben, den sie entstellt, entlehnt gegenüber, sondern es steht uns gegenüber der totale Unglaube, der Gott und den Geist leugnet. Rauscher dürfte damals sehr schwierig im Umgang gewesen sein, sehr mühsam. Schwarzenberg hat sich zwar äußerlich um den Kontakt mit ihm bemüht, innerlich dürften sie nicht sehr warm geworden sein. Und es gibt knapp vor der Ankündigung des Ersten Vatikanischen Konzils eine Briefkopie im Schotenstift, die zeigt, dass Kolumbus also mit Gutachten des Schwarzenberg befasst war für das Erste Vatikanische Konzil. Ich darf also mich hier nur wiederholen. Schwarzenberg war gegen die Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit und man hat also nicht gewusst, wie sich der Kardinal Rauscher dazu verhalten würde. Kolumbus hat damals genauso, wie im Jahr 1848 es ausgesprochen hat, es immer wieder gemahnt. Erhalten Sie die bischöfliche Selbstständigkeit. Diese Mahnung, kommt mir vor, ist hier sehr stark von ihm ausgesprochen worden. Und dieses Erhalten Sie die bischöfliche Selbstständigkeit zieht sich bis ins Erste Vatikanische Konzil hinein, sodass hier die beiden Kardinäle Rauscher und Schwarzenberg solidarisch auftreten und gegen diese Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit fechten und es begründen mit der Wichtigkeit und Formulierung des bischöflichen Amtes. Nun gibt es also zu dieser Frage eine Kontroverse. Professor Konzemius ist hier der Auffassung, ich habe also mit ihm persönlich gesprochen, ich greife nicht von hinten an. Professor Konzemius war der Auffassung, dass diese Vertretung der bischöflichen Selbstständigkeit durch die österreichischen Bischöfe aus dem Ersten Vatikan, dass das auf das Frintermeum und auf das Staatskirchentum zurückzuführen sei. Ich meine das nicht. Ich meine, dass diese Bischöfe in ihrer Jugend erlebt haben einen milde, treue Diener des Kaisers, josephinische Bürokraten, und dass ihnen das in ihrer Jugend einen Stachel der Opposition ins Herz gesetzt hat. Und nun hat Rauscher es zustande gebracht, dass eine Balance zwischen Kirche und Staat nach seinen Vorstellungen für kurz da war. Und nun sollte diese Balance zerstört werden durch ein Überspannen der päpstlichen Autorität. Sodass also das Widerstehen gegen die päpstlichen Autoritätsansprüche eine Folge von Jugenderlebnissen ist, die diese Männer an den Bischöfen ihres eigenen Landes erkannt und erfasst haben. Sie haben also hier sehr persönlich eine bischöfliche Freiheit formuliert, die ganz interessanterweise im Zweiten Vatikanum genauso formuliert wurde, wie sie damals von Rauscher eingegeben worden ist. Das Erste Vatikan ist mit einer Niederlage der Minorität da gewesen. Ich habe vergessen, Ihnen zu erzählen von einer Notiz aus dem Neuen Wiener Tagblatt aus dem Jahr 1868. Da meldet der Korrespondent plötzlich aus Budapest. Man hätte gehört, und es würde furchtbar befremden, der Kaiser hätte seinen Beichtvater gewechselt. Wahrscheinlich dürfte das im Zusammenhang mit den Liberalisierungsgesetzen sein. Und der Prälat, ein hoher Funktionär des Stephansdoms, dürfte einige Wendungen gegen diese Liberalisierungsgesetze gemacht haben. Und schon hätte der Kaiser diese Entlassung bewilligt. Wir haben es im Staatsarchiv nicht gefunden. Wir haben es nicht gefunden, also es ist eine Tagblattnotiz, die ich Ihnen hier weiter erzähle. Es ist auch die Familie sehr exklusiv und sehr, sehr unzugänglich verschiedenen Archivalien gegenüber, sodass man also hier wenig Sicherheit haben kann. Wahrscheinlich hat der Korrespondent des Tagblattes Recht behalten. Kolumbus war dann, so erzählt ein Chronist aus dem Priesterseminar, sehr deprimiert. Die Generation dieser Zeit war überhaupt um die 70er Jahre sehr deprimiert. Ich darf nur erinnern an die Untergangsvisionen des Grillparzers in seinen Theaterstücken. Ich habe diese Untergangsvisionen wiedergefunden in Eingaben des Kardinals Rauscher an den Ministerrat aus dem Jahr 1873. 1875 ist Kardinal Rauscher gestorben und hat Kolumbus den Kelch vermacht, den ihm Pius IX. 1855 zum Konkordatsabschluss gegeben hatte. Zwei Jahre später, 1877, ist er dann an einer Grippe nach seinem 50-jährigen Priesterjubiläum verstorben. Das Totenbuch schreibt, er ist an Erschöpfung der Kräfte eingeschlafen. Man hat ein riesiges Begräbnis in der eine riesige Einsegnung in der Stephanskirche gemacht. Kutschka war hier der zeremonielle Herr und nach dieser Einsegnung ist er dann nach Pulgau überführt worden und ist dort an der Südwand der Kirche begraben. Neben ihm ist dann seine Schwester, die den Haushalt geführt hat, in der Domherrenrunde am Stephansplatz begraben worden. Sein Bruder, Pfarrer von Altlerchenfeld, Franz Kolumbus, ist ebenfalls 10 Jahre später dort beerdigt worden. Schließlich ist der Baron Christoph Kolumbus, der erzherzogliche Privatsekretär und wirklicher Hofrat, gestorben, hat sich in Pulgau eine wunderbare Gruft machen lassen, die heute bereits geschändet ist. Der Bürgermeister von Pulgau, nachdem die Familie ausgestorben ist, hat gefunden, seine schöne Gruft, hat den Grabstein abschleifen lassen, hat die Gebeine herausnehmen lassen. Sie sind also völlig schmucklos beerdigt, ein Tannenbaum wächst auf denen. Und die Baronin, also die letzte Kolumbus, die in Wien hier gelebt hat, die Baronin Franziska Kolumbus, die Frau des Christoph, ist dann knapp vor dem Ersten Weltkrieg 1913 verstorben. Soweit die Biografie. Nun zum Tagebuch. Das Tagebuch zeigt nach den Vergleichen der Schriften die Handschrift des alternden Kolumbus. Es sind Notizen, die keine Entlastung von schweren Bürden darstellen, sondern es sind sehr bewusste Aufzeichnungen. Sie sind so angelegt nach Jahren, und zwar wird immer das Jahr zuerst geschrieben, dann der Monat, dann der Tag, und dann wird also sofort nach der Eintragung, nach dem Besuch in der Wiener Hofburg, die Eintragung vorgenommen. Der Verfasser selber hat Randglossen gemacht, das heißt, er hat den Randindex zur Benutzung angelegt. Er hat es durchpaginiert, persönlich durchpaginiert. Und es ist also die Frage, hat er eine Vorlage abgeschrieben? Wahrscheinlich. Er hat wahrscheinlich das Tagebuch sofort geführt, wie er von der Hofburg zurückgekommen ist, und hat dann als alter Herr diese Notizen zusammengeschrieben. Ich glaube nicht, dass er sie verändert hat. Denn es sind sämtliche Grammatik- und Flüchtigkeitsfehler beibehalten. Und aus dem Sprach- und Stilvergleich, den ich mir so erlaubt habe zu unternehmen, sieht man sehr deutlich, dass hier in der Sprache eine ländliche Grundstruktur durchbricht. Sie ist unglaublich primitiv, es sind keine Verbvariationen da, es sind ununterbrochene Wortwiederholungen, es sind zum Teil Satzbruchstücke vorhanden. Und wenn man das vergleicht mit der Korrespondenz, die er zum Beispiel mit Kardinal Rauscher geführt hat, so sieht man, dass dieser Mann sehr wohl des Deutschen mächtig war und dass er sehr wohl sich höflich und phrasenhaft richtig ausdrücken konnte. Es spricht also hier diese primitive Sprache sehr stark für die Echtheit. Etwas anderes, was also noch für die Echtheit spricht, hat sich beim Kommentieren herausgestellt. Ich habe also sämtliche Personen und Ereignisse, die in diesem Tagebuch verarbeitet sind, überprüft. Es ist kein Datum falsch. Die Daten sind also, auch wenn er dazu ein Fragezeichen schreibt, so stimmt es auf den Tag und auf das Jahr, auf den Monat. Andererseits könnte man jetzt sagen, na gut, das hat er konstruiert, sind sämtliche Namen nach dem Gehör geschrieben. Er hat also keinen Hofschematismus und er hat keinen Hofkalender benutzt, sondern er hat, so wie er zum Beispiel den Baron Mohl, er schreibt M-O-H-L, und dabei war das ein Baron Mohl mit Doppel-N. So findet man also eine ganze Serie von falschen Namensschreibungen, die also doch dafür sprechen, dass das Tagebuch wirklich ein echtes ist. Es ist außerordentlich realistisch, sehr objektbezogen. Das heißt, er notiert jedes Gespräch, das er gehabt hat, er notiert jede Beobachtung, die er gehabt hat. Der Informationswert dieses Tagebuchs ergibt sich eigentlich schon daraus, dass beide Kolumbus-Brüder der erzherzoglichen Familie sehr nah gestanden sind. Es ist sowohl Josef Kolumbus nobilitiert worden, 1847 hat er ein geistliches Wappen bekommen, Christoph Kolumbus ist 1865 zum Ritter und 1878 zum Freiherrn geworden, mit der Begründung, dass er 1848 sein Leben für die erzherzogliche Familie nicht einmal gewagt hätte.